Мислиш, има менчина глас. Ве четвртък не е било учено, маме прадло. Бис хойте, Херих, мама с штиме. Найн, донес така в кайнен фал, ве ам гросе веше. Also einmal im Monat ist gekommen eine Wäscherin und die war schon in der Früh, bevor ich in die Schule gegangen bin, ist sie heruntergegangen in den Waschraum und hatte zwei große Kessel mit Wasser vorbereitet und Feuer gemacht unter den Kesseln. Und dann, wenn ich aus der Schule kam, habe ich solche Stiefelchen gehabt und bin mit ihr herunter, weil überall war Wasser. Und da bin ich heruntergegangen und habe ihr geholfen. Und das hat so gerochen nach Seife alles. Und dann musste ich halten den Leittuch auf einer Seite und sie hat das gedreht. Das war so. Also wenn ich heute denke auf meine Waschmaschine, wie einfach das ist. Meine Mutter möchte staunen, wie einfach es ist, Wäsche zu machen. Am Donnerstag keine Besuche und keine Sonne, man hat große Wäsche.
Wir sitzen in Eva Erbens Arbeitszimmer in Aschkelon, einer Stadt in Israel. Draußen ist es heiß, der Garten blüht und das Meer ist nicht weit entfernt. Eva ist jetzt eine alte Dame. Sie ist klein und zierlich, hat lebendige Augen und ein schönes Lachen. Ihre Fotos und Erzählungen führen uns mehr als 70 Jahre in die Vergangenheit, weg von Israel nach Prag im heutigen Tschechien.
Das ist meine Mama und ich. Ja, ja. Schauen Sie, sehen Sie dieses Bild dort? Ja, ja. Dort, das ist meine letzte formale Schule, dritte Klasse. Und das hat mir eine Freundin jetzt geschickt aus Prag, die neben mir sitzt dort.
Waren da viele jüdische Kinder?
Kein, eine, diese da.
Eva legt einen kleinen Stapel Fotos auf den Tisch und ein Kinderbuch mit dem Titel »Mich hat man vergessen«. Darin steht die Geschichte eines jüdischen Mädchens, Evas Geschichte. Charlotte, Jamie, Kathi, Felix und Karl leben in der Nähe von Köln. Sie haben das Buch gelesen, das Eva über ihre Kindheit im Krieg und ihr Leben nach dem Krieg geschrieben hat.
Eva hat in Tschechien gelebt, in einem ganz normalen Haus und ist auch ganz normal zur Schule gegangen.
Sie hat, glaube ich, einfach nur mit ihren Eltern zusammengelebt.
Also Eva ist ja eigentlich normal aufgewachsen und dann plötzlich kamen die Nazis.
Und dann vom einen auf den anderen Tag durfte sie dann nicht mehr zur Schule gehen, weil sie Jüdin war.
Die Eltern durften nicht mehr richtig arbeiten. Da wurde ja auch gesagt, dass der Vater so eine Erfindung hatte und die wurde dann mit einem Preis ausgezeichnet. Und dafür hat man Geld bekommen, aber halt, das wurde dann halt auf einen anderen übertragen, weil er Jude war.
Das Judentum, also wir waren nicht eine religiöse Familie. Wir haben gehabt Weihnachten und Chanukka und Pessach und Ostern. Alles hat man gefeiert und Freunde, nicht jüdische und jüdische.
In Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich
sie war mit ihrer Freundin dann am Spielen unter der Treppe und dann saßen die Eltern halt ganz angespannt vorm Radio und dann kam da halt immer so eine schreiende Stimme raus, hat sie auch erzählt im Buch. Und dann durfte sie dann nicht mehr in die Schule und ihre Freundin haben sie auch nicht mehr besucht. Da hat sie sich gedacht, lag das an der schreienden Stimme aus dem Radio.
Die schreiende Stimme gehörte Adolf Hitler, dem Anführer der Nationalsozialisten, der Nazis in Deutschland. Die Nazis kamen im Jahr 1933 an die Macht. Sie verachteten die Juden zutiefst. Zuerst bekamen das die deutschen Juden zu spüren. Sie wurden verfolgt und gequält. Aber dann begann Hitler einen Krieg und brachte den Judenhass auch in andere Länder. Evas Heimat hieß damals Tschechoslowakei. Als der Krieg begann, war sie 8 Jahre alt und wunderte sich, dass ihre Freundinnen sie nicht mehr besuchen kamen.
Die Freundin war nämlich keine Jüdin und dann hatte die Freundin, glaube ich, auch Angst, dass sie dann auch als Jüdin behandelt wird, weil sie denken, dass die auch Jüdin ist.
In Prag hat man die ganze Situation, den Hitler und so genommen, das kann nicht lange dauern, wie lange kann so ein Ungeheuer so bleiben und so weiter.
Die haben eigentlich anders reagiert, als ich gedacht hatte. Ich dachte, die reagieren ganz panisch, aber sie sind eigentlich ganz ruhig geblieben.
Und uns hat man die Villa weggenommen zuerst, wo wir gewohnt haben. Und wir sind in eine kleinere Wohnung gegangen. Das war ein Haus, wo noch andere Juden waren. Aber das war alles mein Vater. Und alle haben gesagt, na ja, also vorläufig noch eine Woche, noch ein Monat. Er wird nicht den Winter überleben und so weiter und so weiter. Na, er hat fabelhaft überlebt. Und im Dezember haben wir die Einladung bekommen, also nach Theresienstadt. Zum Transport.
Was Eva heute als Einladung bezeichnet, war ein Befehl. Niemand wäre freiwillig nach Theresienstadt gegangen, denn der Ort mit dem schönen Namen war ein Konzentrationslager, in dem Juden eingesperrt wurden. Sie bekamen dort wenig und schlechtes Essen und wurden behandelt wie Menschen dritter Klasse. Wenn Besucher kamen, zum Beispiel Reporter aus dem Ausland, die nicht wussten, wie sehr die Juden von den Nazis gequält wurden, dann mussten alle im Lager so tun, als hätten sie hier ein heiteres Leben mit gutem Essen, Spaß und Freizeit. Darüber wurde sogar ein Film gedreht.
Da haben die alles schön gestrichen und da haben die ganz viel Sardinenbrot bekommen und da mussten die Kinder irgendwie sagen, Onkel Sam, schon wieder Sardinenbrot oder sowas.
Damit diese Reporter denken, dass es denen überhaupt nicht schlecht geht und dass sie es da super gut haben.
Da waren Schaufensterläden mit so riesigen Attrappen und alle sind halt erstmal auf Hitler drauf reingefallen. Die haben wirklich geglaubt, dass die Juden da ganz normal leben können, ja.
Tatsächlich gab es in Theresienstadt eine Theatergruppe, in der auch Eva mitspielte.
Wenn ich heute so mit meinen alten Augen und Verstand denke an diese Kinder. Wir haben gesungen, wir haben getanzt, wir haben gespielt.
Eva zeigt mir ein Foto von einer Gruppe von Kindern vor Theaterkulissen. Es stammt von einer Aufführung der Kinderoper Brundibar.
Das bin ich und das bin ich auch. Selbstverständlich. Ja. Und da bin ich im Brundibar. Ich kann es Ihnen singen, ich kenne noch jedes Wort von Anfang bis Ende.
Singen Sie mir was vor.
Also das fängt an, ja, se jmenuju Pepíček, dávno mi umřel tatíček, za ruku vedu Aninku, máme nemocnou maminku. Přišel pan doktor s brejlema, se studenýma ušima, usedl si vedle maminky a v ruce držel hodinky. Die Tschechen werden sich freuen in Deutschland.
Ich bin Pepíček, ihr habt recht.
Das war eigentlich, glaube ich, gar nicht so schlecht, weil das war ja das Einzige, was vielleicht richtig Spaß gemacht hat.
Und ich glaube auch, dass es für die Kinder einfach mal eine schöne Ablenkung war und dass sie einfach mal runterkommen konnten, ohne darüber nachzudenken, was jetzt bald passieren wird.
3 Jahre lang lebte Eva mit ihren Eltern in Theresienstadt. Sie erlebte dort Leid, Hunger und Kälte. Viele wurden krank oder starben. Aber es entstanden auch Freundschaften. Wenn die Kinder und Jugendlichen auf den Feldern arbeiten mussten, schmuggelten sie gemeinsam Essen zurück ins Lager. Was Eva noch nicht wusste, einer der größeren Jungen, Peter, der die Gruppe anführte, würde später ihr Mann werden.
Der Peter war ein Gott der Jugend. Er war ein schöner Junge. So sportlich, hat Fußball gespielt und hat uns geführt zur Arbeit manchmal. Das waren 100 junge Leute und haben gearbeitet auf dem Feld mit Aguagnot, wie heißt die Sachen Aguagnot? Die rote Paradies.
Tomaten.
Und das hat man gegessen und gestohlen und alles Mögliche in die Busen halt. Man hat ja nichts gehabt und eine Hälfte Kraut hier und eine Tomate da.
Wir leben ja hier alle, wir haben es alle sehr gut und wir können uns das gar nicht so richtig vorstellen, wie das so ist, in der Haut von denen zu stecken, von der Eva und den Eltern. Und ich glaube, wenn die erwischt werden, werden die schon ziemlich hart bestraft. Deshalb ist es auch ziemlich Risiko, dass sie das eingehen.
Theresienstadt, Theresienstadt, wann wohl das Leid ein Ende hat, wann sind wir wieder frei, wann sind wir wieder frei.
Im Jahr 1944 wurde Evas Vater aus dem Lager geholt. Theresienstadt, so sagte man den Familien, sei zu klein für die vielen Menschen und die Männer sollten im Osten ein neues Lager aufbauen. Danach dürften Frauen und Kinder hinterherreisen.
Und damals ist mein Vater weggegangen und wir sind geblieben. Und nach 10 Tagen haben sie gesagt, dass man kann sich freiwillig melden, das neue Ghetto ist fertig und wer will. Also man hat uns nicht einmal gezwungen und wir haben uns freiwillig gemeldet. Wir wollten mit dem Vater wieder zusammen sein.
Den Vater sahen Eva und ihre Mutter nie wieder. Er war längst tot. Millionen von Juden wurden in den Konzentrationslagern umgebracht, die meisten von ihnen in Auschwitz. Und dorthin reisten Eva und ihre Mutter, ohne zu ahnen, wie schrecklich es dort sein würde.
Denen wurde der Kopf geschoren und die haben so Lumpenkleidung bekommen.
Also da war es noch sogar härter als in Theresienstadt, weil da mussten sie wirklich die ganze Zeit schuften und arbeiten.
Die haben auch nur morgens eine Scheibe Brot und abends eine Scheibe Brot bekommen, also richtig wenig zu essen.
Die hat geschrieben, dass es kalt war und da hatte sie auch ihre Schneidezähne verloren. Ein SS-Mann, der hat ihr mit dem Gewehr die Schneidezähne rausgeschlagen.
Die SS-Männer, das waren die Wachen, die Hitlers Befehle ausgeführt haben.
Man hat Angst irgendwie, aber man muss damit leben. Ich will das nicht vergessen, aber ich will das zur Seite legen, so wie ein Kleid, was man nicht mehr tragen will. Also lass man das Kleid irgendwo in einer Ecke im Schrank liegen. Also das mache ich mit den Erinnerungen.
Nach einigen Wochen in Auschwitz wurden Eva und ihre Mutter mit hunderten anderen Frauen auf einen langen Marsch geschickt, der mehrere Wochen dauerte.
Sie sind teilweise Nächte durchgewandert, aber irgendwann dann hat die Mutter aber zu Eva gesagt, dass sie nicht mehr kann, dass sie jetzt leider aufgeben muss und dass sie Eva allein lassen muss.
Meine Mutter ist gestorben in meinen Armen am 17. April 1945, nach 3 Monaten, nachdem dass wir gegangen sind, 700 Kilometer. Und meine Mutter ist von Erschöpfung gestorben. Nach dem Krieg war ich 14, ja, 44. Dann alleine, total alleine, ja.
Mit diesem Tag begann in Evas Leben ein neues Kapitel. Wie heute erinnert sie sich daran, als sie am nächsten Tag in eine Scheune kamen, um dort zu übernachten. In dieser Scheune stand eine Kuh, die nicht besonders gut roch, aber Wärme abgab. Eva legte sich neben die Kuh, tief ins Stroh hinein und schlief ein.
Und dann hat halt keiner mehr nach ihr gesucht und die anderen, die waren weitergezogen. Und sie hatte dann keiner entdeckt, weil sie unterm Stroh lag.
Und als sie am nächsten Morgen aufgewacht ist, war ein Junge da, der hat sie versorgt, ein bisschen Brot gegeben.
Also ich glaube, der ist ganz zufällig in die Scheune reingekommen und hat sie dann da halt liegen gesehen. Und dachte sich, ich kann ja keinen Menschen hier einfach liegen lassen und ihn sterben lassen möglicherweise. Und hat ihr dann geholfen.
Er hat sie als erstes versorgt. Mit Essen, Trinken und dann ist er weggegangen und dann ist sie weitergegangen aus dem Stroh und hat sich auf den Weg gemacht, aber sie wusste gar nicht, wohin sie gehen sollte.
Ich glaube, wenn da jetzt so eine Eva wäre, die nicht an sich glauben würde, die sagt, ja, sterb eh bald, dann wäre sie auch gestorben. Aber das war sie halt nicht. Sie hat daran geglaubt, dass sie überlebt und sie hat auch daran geglaubt, dass der Krieg ein Ende kriegen wird.
Ich glaube, sie wollte ihre Mutter stolz machen, dass sie an sich glauben kann, dass sie das auch schaffen kann, wenn sie möchte.
Eva hatte einen starken Willen, aber ihr Körper war erschöpft und wollte nicht mehr. Auf einem Feld, nicht weit von einem Dorf, brach sie ohnmächtig zusammen.
Da hat sie halt das große Glück gehabt, dass dann der Onkel Jan sie gefunden hat und dann mit ins Dorf genommen hat.
Der war Bauer, der hat die direkt aus seinen Karren genommen. Und dann sind die vom Feld nach Hause gefahren, haben die den Schlafanzug gesteckt. In ein warmes Bett.
Also sie waren sehr großzügig zu ihr. Die haben ihr halt sehr viel Essen gegeben, damit die wieder auf die Beine kommt.
Sie haben sich gedacht, es ist einfach ein Kind, der müssen wir helfen. Egal woher sie kommt oder was für ein Glauben sie hat oder so. Es ist einfach ein Mensch und als wäre es halt so ihr eigenes Kind.
Bis heute kann Eva kaum glauben, was für ein Glück sie damals hatte. Ihr mühsamer Weg hatte sie in das Dorf Postrikow geführt, in dem die Familie Jan lebte. Eva nannte die Eltern Onkel Jan und Ludmilla und die Tochter Vlasta wurde ihre beste Freundin.
Ich habe am Anfang nicht gesagt, dass ich Jüdin bin, weil ich Angst hatte, aber die haben das gewusst. Und die haben mich als Mensch so menschlich geschätzt. Ich habe das Beste zum Essen bekommen. Das Gänsefett war in so einer großen Schüssel. Ein Laib Brot war daneben, weil das Essen war einfach. Ist man gegangen, hat man sich ein Stück Brot abgeschnitten und es geschmiert. Und ich habe geschmiert von beiden Seiten. Und man hat nichts gesagt, man hat gelächelt und man hat mir gegönnt alles und man hat mich zugedeckt am Abend oder in der Nacht. Ich weiß nicht, diese Wärme, diese Liebe, was in jedem dem war, so ganz normale Liebe, Zuneigung. Und das hat man mir dort gegeben.
Die Liebe der Familie Jan hat Eva geheilt, ihren Körper und auch ihre Seele, die so viel mitgemacht hatte. Als der Krieg zu Ende war und alle jubelten, da weinte Eva.
Also sie hat es jetzt wirklich geschafft zu überleben und das macht sie jetzt traurig, weil die Mutter kann jetzt nicht mehr sehen, dass sie jetzt noch überlebt hat und kann nicht stolz drauf sein. Sie ist einfach überwältigt von der Trauer, dass die Eltern halt tot sind und sie ihre alten Freunde vielleicht nie wieder sieht.
Ein halbes Jahr blieb Eva bei der Familie Jan und sie wäre wohl noch viel länger geblieben, wenn nicht eine Tante, die nicht Jüdin war, sie gefunden und aus dem Dorf fortgeholt hätte nach Prag. Aber die beiden verstanden sich nicht und so entschied Eva, ins Waisenhaus zu gehen und dort mit anderen Mädchen zusammenzuleben und zu lernen. Als sie erwachsen wurde, traf sie Peter wieder, den sie in Theresienstadt kennengelernt hatte.
Damals war ich 17 schon und mit hohen Absätzen und mit langen Haaren wieder und ein bisschen gemalt, Lipstick. Und dann sind wir gegangen zum Manes, das ist ein schönes Café auf der Moldau. Und dort ist er auch gekommen. Und da haben wir getanzt und am nächsten Tag ist er gekommen ins Waisenhaus. Und seitdem sind wir zusammen. Wir sind zusammen schon 67 Jahre. In Guinness Buch soll man uns eintragen.
Über Theresienstadt, Auschwitz und selbst über Postrikow sprach Eva fast nie. Nicht mit Peter, nicht mit ihren drei Kindern und nicht mit anderen Menschen. Wenn sie es versuchte, wollten viele nicht glauben, was sie in den Lagern erlebt hatte.
Wenn ich gesagt habe etwas über den Lager oder so, hat man mir immer gesagt, so war das nicht, du kannst dich nicht erinnern, du warst klein, du warst ein Kind. Und wie gesagt, okay, ich kann schweigen, ich muss nicht sprechen und ich habe nichts gesagt.
Aber eines Tages, viel später, kamen Eva, Peter und ihre Kinder auf einer Reise durch Tschechien zufällig an dem Dorf Postrikow vorbei.
Hinter Pilsen auf einmal war ein Schild, Domaschlice, Postrikow. Da habe ich gesagt, ja, da hat der Krieg für mich geendet. Dort war ich. Und sagte Peter, wo warst du? Wann? Wo? Er hat nichts gewusst, nichts. Damals waren wir 20 Jahre verheiratet und nichts habe ich ihm gesagt. Also wir sind hingefahren nach Postrikow. Nicht viel hat sich geändert, aber wo ist das Haus? Da bin ich in ein Haus gegangen und auf einmal kommt Jan heraus, bleibt stehen, klappt so in die Hände und sagt, Nasche Ewitschka przyszła, unsere Eva ist gekommen. Und da haben schon alle geweint. Und er hat erst erzählt, den Peter, wie er mich gefunden hat und was. Und 3 Tage sind wir dort geblieben. Fast das Schiff verpasst zurück nach Israel.
Eva begann mehr zu erzählen, ihrem Mann, ihren Kindern und anderen Kindern in Israel, in Tschechien und auch in Deutschland. Sie erzählte von der verlorenen Heimat, von den Konzentrationslagern, vom Tod ihrer Eltern, von dem Jungen in der Scheune und von den Rettern in Postrikow. Sie schrieb Bücher und es wurden Filme über sie gedreht.
Ja, Kinder haben doch immer gerne Erzählungen. Und da ist eine Erzählung direkt aus dem Leben. Und ich habe das geschrieben, weil ich habe manchmal so ein Bedürfnis, etwas zu schlagen oder etwas machen. Aber weil ich das eben nicht machen kann, gehe ich und schreibe ich es auf. Und ich erzähle diese Sachen, weil ich glaube, es ist direkt meine Pflicht zu erzählen gegen den Tod.